Es wird ein Geld rausgehauen. Also ehrlich gesagt, während der Buchrecherche habe ich wirklich gedacht, das kann gar nicht sein. Die Politiker finden wir eigentlich alle, dass sie zu wenig können. Aber wir wollen, dass sie alles entscheiden. Die sollen Subventionspolitik entscheiden, die sollen Märkte entscheiden, die sollen das Verbrenner ausentscheiden. Also sind die denn jetzt allmächtig? Ich bin dafür, dass wir gesellschaftlich uns ändern, weil immer nur auf die Politik zu schimpfen, kann es auch nicht sein. Wir müssen alle uns fragen, warum unser Steuergeld so wenig interessiert. Und es ist Fakt, wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabeproblem. Und ich glaube schon, dass wenn Politiker haften würden, sie sich mehr um unser Steuergeld kümmern würden.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Und Geld interessiert in Deutschland eigentlich immer. Ob nun das Sondervermögen, das Bürgergeld, die Reichensteuer, Kassenbeiträge oder das nächste Haushaltsloch. Mein Name ist Beatrice Achterberg und mein heutiger Gast ist Nena Brockhaus. Die Journalistin, Autorin und politische Kommentatorin hat sich genauer angeschaut, was mit Steuergeld in der Hand des Staates passiert. Und mit ihr spreche ich heute darüber, ob der Herbst, wie angekündigt, nun wirklich die wichtigen Reformen bringt, an welchen Stellen deutsche Politiker sinnlos Euros raushauen und wie mit den Steuergeldern auch sinnvoller umgegangen werden könnte. Herzlich willkommen, Nena Brockhaus. Nena, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, liebe Bea, ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen.
Nena und ich kennen und duzen uns, weil wir zur gleichen Zeit einmal im selben Verlag gearbeitet haben. Nena, das letzte Mal, dass bei der Regierungskoalition in Berlin der Puls richtig weit oben war, war vor ein paar Tagen beim Koalitionsausschuss. Da wurde stundenlang bis in die Nacht diskutiert und dann wurde schließlich die Reform des Bürgergeldes, Infrastrukturprojekte und die Aktivrente als der große gemeinsame Wurf gefeiert. Zum Beispiel von Markus Söder.
Danke auch an die SPD. Das Bürgergeld ist jetzt Geschichte.
Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist.
Letzteres sagte Bärbel Baas, die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin. Es war ja vorher nicht ganz klar, ob die Regierungskoalition gemeinsam so weit kommt. Als eine Person, die sich intensiv mit Staatsfinanzen und Geldgräbern beschäftigt hat, wie blickst du auf diese Ergebnisse? Ist es jetzt der große Wurf oder hast du da mehr erwartet?
Ja, ich habe da schon Respekt vor, weil man muss da ganz klar sagen, man musste die SPD dafür mit ins Boot holen, ja. Und alleine dieser Satz, dass die Sanktionen verschärft werden, das ist auch ein wichtiges Signal in Deutschland. Wir haben so viele freie Jobs, ja. Also mittlerweile, man kriegt ja kaum noch eine Messhorst-Test beispielsweise gebucht von der Agentur unter 38 Euro. Ich habe früher für 10 Euro auf der Messe als Hostess gearbeitet, ja. Und daran sieht man ja schon, wie groß eigentlich der Bedarf ist. Und es gibt so viele Jobs. Jeder kann in diesem Land arbeiten. Und ich finde, dass Frau Baas das so unterstreicht, ist natürlich auch ein Erfolg der Verhandlungen. Und die Sanktionen müssen bis aufs Äußerste verschärft werden. Ich finde, jeder, der kann, muss arbeiten. Da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land. Und ich finde, es ist schon mal ein erster Sieg der Union, weil die SPD natürlich damit auch ein paar ihrer Wähler verprellen wird.
Das kann man so sehen. Wenn man aber sich das genau anguckt, ich habe mir mal das Papier angesehen, dann finde ich, es ist schon eine relativ lange Reise, bis dann die Sanktionen kommen. Also der Bürgergeldempfänger oder zukünftig Grundsicherungsempfänger muss den ersten Termin verpassen ohne Entschuldigung, dann den zweiten, das hat die SPD noch mit rein verhandelt und dann kommen erst, ich glaube, die 30% Sanktionen und irgendwann können potenziell komplett die Leistungen eingestellt werden. Ist es nicht ein relativ langer Weg? Ist das wirklich der große Wurf?
Ich habe mir das natürlich auch im Detail angeschaut, genau, und das ist übrigens auch schon mal etwas sehr, sehr Positives, dieses schreckliche Wort Bürgergeld wird weggehen, das ist schon mal ganz toll, weil ich finde, Bürgergeld hört sich an wie bedingungsloses Grundeinkommen, ja, das ist schon mal komplett falsch, es gibt kein Bürgergeld. Zu den Terminen, Bea, weißt du, die Realität ist ja aktuell so. Bei mir ist ja zum Beispiel gerade eine Bekannte von mir arbeitslos und die hat mir das jetzt mal so erzählt, ja. Die nimmt sich dadurch auch eigentlich gerade eine Auszeit. Das kann ja jeder entscheiden, wie er will. Ich finde es nicht richtig. Sie geht dann dahin und dann wird erstmal mit ihr nett gequatscht und dann wird gesagt, ja, und was wollen Sie denn dann machen? Dann irgendwie, ja, vielleicht mache ich mich selbstständig. Ja, dann können Sie die Monate noch so und so und so und so anrechnen. Und jetzt kommt der Oberkracher, Bea, der mich richtig wütend gemacht hat. Coaching kannst du dir auch anteilig vom Arbeitsamt zahlen lassen. Das heißt, die Kassiererin, die jeden Tag an der Kasse sitzt, kann sich keinen Coach leisten und sobald man arbeitslos gemeldet ist, geht auch das. Und deswegen, ich finde jetzt schon mal zu sagen, wer den ersten Termin verpasst, den zweiten, es passiert wenigstens was. Und wir dürfen eine Sache nie vergessen, wir leben ja glücklicherweise nicht in einer Diktatur. Und es ist natürlich immer total leicht, als politische Kolumnistin zu sagen, boah, der Merz hätte mal mehr rausholen können und der Söder und die Sanktionen müssen noch krasser werden. Aber wir sind eine Demokratie und es ist ein Verhandlungserfolg der Union gewesen, weil sie müssen sich mit der SPD einigen. Die Union hat keine absolute Mehrheit und ich finde, das sollten wir immer bei der politischen Betrachtung auch uns anschauen. Und was mir wichtig wäre, und da bin ich ganz ehrlich zu dir, anstatt uns auf die Termine zu fokussieren, Sachen streichen. Coaching zum Beispiel streichen. Teilweise sinnlose Umschulungen, die Tausende von Euros kosten, streichen. Es gab ja einen Fall in NRW, da sollte jemand einen Führerschein umsonst kriegen, um dann irgendwie Pizza auszufahren. Es gibt junge Menschen in unserem Land, die können sich keinen Führerschein mehr leisten. Es kann nicht sein, dass ein Arbeitsloser einen Führerschein gezahlt bekommt.
Ist es nicht aber schon wichtig, dass jemand, der arbeitslos ist, dann, also es gibt ja viele Hürden zwischen ich bin arbeitslos und ich habe einen Job jetzt für Leute, die nicht top ausgebildet sind, die vielleicht schon länger arbeitslos sind. Ist es nicht richtig, dann diese vergleichsweise kleine Investition von einem Führerschein zu machen, was ja den Jobmarkt oder die möglichen Jobs wirklich nochmal erweitert, auch wenn es etwas unfair ist, als so potenziell den noch so viele Jahre komplett zu bezahlen?
Wir haben da jetzt ja hier erstmal zwei Sachen, die ich auch gerade fast etwas vermischt habe. Einmal ist ja arbeitslos für ein Jahr zu sein und danach kommt ja das Bürgergeld, worüber wir hier eigentlich reden. Deswegen, wenn jemand arbeitslos ist, das ist ja auch die Arbeitslosenversicherung, und der würde einen Führerschein machen wollen, um beispielsweise LKW-Fahrer zu sein, dann finde ich, ist ein anderer Case als jemand, der schon 3 Jahre, wie es jetzt war, Bürgergeld empfängt. Ich finde, da muss man sich schon einen individuellen Fall anschauen. Aber ganz ehrlich, Bea, wir haben überall Jobs. Da muss man vielleicht erstmal an der Salattheke arbeiten. Ich meine das jetzt nicht böse, aber wir können doch nicht einfach. Es gibt von Arnold Schwarzenegger dieses tolle Buch Be Useful. Und das würde ich mir eigentlich als Motto für unsere Gesellschaft wünschen. Be useful. Und anstatt immer nur zu fragen, was kann der Staat für dich tun, sollte endlich wieder die Frage gestellt werden, was kann ich für den Staat tun? Und dementsprechend nein, ich finde nicht, dass Arbeitslose oder Bürgergeldempfänger, das wird ja bald nicht mehr so heißen, aber ich finde, dass beide nicht den Führerschein bezahlt bekommen sollten.
Das Bürgergeld ist so ein Riesenaufregerthema. Es kommt auch in deinem Buch vor. Ja. Aber es ist ja im Sozialhaushalt und im Bundeshaushalt insgesamt trotzdem noch ein vergleichsweise kleiner Posten. Sind andere Sachen nicht eigentlich wichtiger, die man viel seltener bespricht?
Ich würde sagen, nein. Weil ich würde sagen, dass das Bürgergeld den größten Brennstoff hat, auch für unsere Gesellschaft, in der wir leben. Du weißt ja, dass mein Mann Unternehmer ist. Und da ist ganz spannend zu sehen. Der macht Stahl, Umwelt und Messtechnik. Und er zahlt wirklich gute Gehälter. Es ist jetzt nicht so, also da verdient keiner unter 15 Euro die Stunde. Ja, es ist jetzt nicht, dass es irgendwie Mindestlohn ist oder so, sogar über 15 Euro die Stunde, auch eine Anlage, sogar deutlich mehr. Er wird mich wahrscheinlich zu Hause berichtigen und sagen, ich zahle noch mehr. Aber was ich dazu sagen will ist, trotzdem, wenn man heutzutage 3 Kinder hat und an der Anlage arbeitet, ja, mein Vater war ja auch Dreher, ja. Also wenn man an der Anlage arbeitet heutzutage mit 3 Kindern, verdient man einen Schnaps mehr, als wenn man Bürgergeld erhält. Und deswegen ist diese Bürgergeldreform so wichtig, weil wir nehmen doch auch Menschen die Lust am Arbeiten. Und natürlich entsteht da Missmut, wenn dann jemand zu seinem Chef geht und sagt, ey, die neben mir wohnen, der Mann arbeitet nicht, die haben 3 Kinder. Ich meine, die Menschen, die an den Anlagen arbeiten. Ich finde ja, die Politik muss sich endlich bei der Mittelschicht bedanken. Wir sollten eigentlich jeden Tag zur Kassiererin gehen im DM und sagen, danke, dass sie diesen Job machen. Weil rein finanziell lohnt sich das ja eigentlich kaum noch, wenn man mehrere Kinder hat. Weil was wir auch nicht vergessen dürfen, die kriegen ja auch noch Nachhilfe umsonst, Schwimmbadzuschuss und so weiter, was ja normale Familien alle selbst zahlen müssen. Deswegen, ich würde sagen, lasst uns endlich wieder die Mittelschicht feiern und natürlich auch die Schicht darunter, die hart arbeitend sind. Und ich wäre eher dafür, dass Aufstocker mehr bekommen. Weil das ist für mich schon schlimm, dass es Menschen in unserem Land gibt, die jeden Tag arbeiten gehen und die aufstocken, um dahin zu kommen. Denen würde ich mehr geben.
Das Bürgergeld ist das eine, was beschlossen wurde. Und dann gibt es noch die Aktivrente. Das war eine Idee der CDU, also Rentner können weiter arbeiten gehen und bis zu 2000 Euro im Monat werden nicht besteuert. Wie blickst du darauf?
Das finde ich großartig. Man muss sich ja sowieso fragen, warum die Rente so hart besteuert wird in unserem Land. Also ich finde, ehrlich gesagt, dass Rentner, sagen wir mal, man ist Stewardess, sein Leben lang geflogen geht mit 63 oder halt dann 65 oder 67 in Rente und dann wird die Rente so hoch besteuert. Also deswegen, das finde ich großartig von der Union. Wir müssen doch viel mehr Anreize setzen. Ich meine, Bea, meine Mutter wird jetzt 60. Die hat überhaupt gar keine Lust, in 5 Jahren in Rente zu gehen. Die Leute sind doch noch topfit. Ich finde, das ist ja auch so gaga in unserer Gesellschaft. Wir reden dauernd über Longevity, dieses tolle Trendthema, wie wir alle 100 werden. Aber keiner will dann im Alter noch arbeiten. Ja, aber Longevity ist doch auch dafür da, dass wir länger arbeiten. Also dementsprechend auch da hin zum Leistungsprinzip. Aber Leistung muss sich lohnen. Und dieser Satz, Leistung muss sich lohnen, hört sich immer an wie so ein abgehalfterter FDP-Wahlwerbeslogan. Aber ich finde, Arbeit muss sich lohnen, Leistung muss sich lohnen, sind die Key-Sätze. Und ich finde, dass die Union, und da übrigens auch vor allem Carsten Linnemann, der in meinen Augen ein hervorragender Minister für Arbeit und Soziales geworden wäre, da einen guten Job macht.
Das ist er nicht geworden, der Posten ging an Bärbel Baas.
Ja, das war in meinen Augen einer der größten Verhandlungsfehler von Friedrich Merz. Die Union hätte Arbeit und Soziales besitzen müssen.
Dafür ist es zu spät. Kann man jetzt nichts mehr machen. Du hast ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie der deutsche Staat mit dem Steuergeld seiner Bürger umgeht. Und ein Satz darin lautet, der Mensch ist träge. Trägt daran auch der deutsche Staat die Schuld?
Total, weil wir leben in einer Vollkasko-Mentalität, Bea. Und das ist ein riesiges Problem. Zum Beispiel, wenn man mit Menschen darüber spricht und sagt, hey, übrigens, wieso hast du das überhaupt angenommen? Nehmen wir mal das Coaching-Geld. Ja? Wieso nimmst du das Coaching-Geld anteilig an? Du hast vorher gut verdient, bist jetzt arbeitslos, aber warum zahlst du es nicht selber? Ich finde das auch nicht gut, Nena. Aber solange der Staat das macht, nehme ich es doch an. Und da zeigt sich für mich das riesige Problem unserer Gesellschaft. Das heißt, selbst Leute, die sagen, dass eigentlich viel zu viel ausgeschüttet wird, wenn man arbeitslos ist, nehmen das aber gerne an. Weil solange der Staat es macht, kann er es doch auch mir geben. Ich habe ja kein Elterngeld bekommen, als ich Mutter geworden bin. Und da haben sich ja ganz viele Frauen darüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, nur weil wir gemeinsam als Paar die und die Summe verdienen, steht der Frau trotzdem das Elterngeld zu. Das sehe ich komplett anders. Ich bin doch stolz darauf, dass mein Mann und ich als Team kein Elterngeld vom Staat brauchen. Und da möchte ich gerne hin in der Denkweise. Ja, nicht diese Vollkasko-Mentalität, sondern lieber denken, was kann ich nicht annehmen vom Staat? Anstatt zu sagen, ja, ich finde es auch falsch, dass er es macht, aber ich nehme es mal an, solange es umsonst ist, warum nicht? Und diese Vollkasko-Mentalität muss sich einfach dringend ändern. Und dann muss der Staat noch besser mit dem Geld haushalten und dann werden wir wieder ein Gewinnerland.
Aber wer trägt für dich letztendlich die Verantwortung? Ist es der Staat, der die Leistungen bereitstellt oder die Bürger, die das annehmen, auch wenn sie es eventuell gar nicht bräuchten oder weniger bräuchten?
Beides. Also ich finde diese Denkweise komplett absurd zu sagen, ja, ich finde Coaching auch absurd für Arbeitslose, aber ich bin jetzt arbeitslos und nehme es anteilig an, weil ist halt da und die anderen nehmen es auch. Das ist für mich schon eine komplett falsche, konträre Ansicht zu dem, wie ich erzogen wurde. Weißt du, Bea, zum Beispiel bei meinen Eltern früher galt es als asozial arbeitslos zu sein, ja? Und ich bin ja vor allem mit Handwerkern aufgewachsen, weil mein Vater Handwerker war. Und da ist für mich so ein bisschen, wie ticken wir eigentlich mittlerweile als Gesellschaft? Also wir lassen viele Handwerker in unserem Land sich die Knochen kaputt machen und Büroleute nehmen erstmal ein Jahr Auszeit, ein Jahr Arbeitslosengeld. Wir wissen beide, dass viele machen. Die verlieren ihren Job oder sagen sogar, kündige du mich bitte, dann kriege ich ein Jahr Arbeitslosengeld. Dann leben sie ein gutes Leben, während die Handwerker in unserem Land und vor allem die älteren Generationen sich kaputt schuften. Das ist keine Solidargemeinschaft, das ist asozial. Dementsprechend, ja, jeder, der das annimmt, finde ich, sollte sich überlegen, ob es richtig ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Staat schuld, weil der Staat die Menschen träge macht. Und dadurch werden die Menschen faul, sowohl im Handeln als auch im Denken. Und deswegen, ich bin dafür, dass wir gesellschaftlich uns ändern, weil immer nur auf die Politik zu schimpfen, kann es auch nicht sein. Es bedarf jetzt einen gesellschaftlichen Kraftakt, um Deutschland wieder nach vorne zu holen. Und da muss jeder, wie Arnold Schwarzenegger sagen würde, useful sein. Be useful. Ich finde, es ist ein wunderschönes Motto für unsere Gesellschaft. Be useful.
Das war jetzt fast schon eine kleine Ruckrede von dir.
Meinst du, ich bewerbe mich jetzt als Kanzler?
Das kommt sicher noch. Also du sagst, der Staat macht die Bürger auch träge und er verpulvert Steuergeld. Du hast ja dazu über ein Jahr lang recherchiert.
Ja.
Welches Beispiel von Steuergeldverschwendung hat dich persönlich am meisten schockiert?
Boah, Bea, das ist so schwierig zu sagen. Es gab so viele. Ich muss aber ehrlich sein, die Beraterverträge. Weil ich weiß, es ist nicht die größte Summe. Und es hört sich immer an wie so ein kleiner Klecks, wenn man sich alle anderen Summen anschaut. Aber das hat mich schon schockiert. Wir leisten uns immer, immer, immer mehr Berater und dabei einen immer, immer, immer größeren Bundestag. Und da muss man sich ganz ehrlich fragen, wie kann das denn sein? Und da werden jetzt wahrscheinlich viele Hörer sagen, warum sagt die Frau Brockhaus das überhaupt? Weil wir müssen ja Millionen und Milliarden einsparen, das stimmt auch. Aber was mich besonders schockiert ist, wie viel Geld in Social Media mittlerweile fließt. Ich weiß nicht, ob das allen Zuhörern hier geläufig ist. Jeder Bundestagsabgeordnete hat fast so einen Social-Media-Manager. Dann, ich meine, Lars Klingbeil sucht aktuell einen Fotografen für 600.000 Euro. Ja, das ist irre. Da hat sich glücklicherweise gerade verschiedene Fotografen, habe ich sehr darüber gelacht, auf LinkedIn haben sich beworben und gesagt, sie würden es auch für viel weniger machen. Also dieses, dass der Bürger eigentlich den Gürtel enger schneiden muss, aber Politiker kriegen Social Media bezahlt. Und da muss man jetzt mal sagen, dass Parteien zum Beispiel Social Media haben, ist wahnsinnig wichtig. Aber muss wirklich jeder einzelne Bundestagsabgeordnete von Steuergeld einen Instagram-Account mit 2000 Followern haben? Was soll das denn bringen? Und vor allem, die kann er doch selber machen. Also wir Bürger machen doch Social Media auch selber. Also es kann nicht sein, dass jeder Bundestagsabgeordnete mit 1000 Followern Social Media bezahlt bekommt. Und jetzt gehen wir mal an die großen Ausgaben ran. Nehmen wir vielleicht auch mal ein neueres Beispiel. Ich fand es zum Beispiel super krass, dass zum Beispiel 6 Milliarden rechtswidrige Ausgaben im EU-Haushalt sind. Also wir müssen da schon ganz klar sagen, es wird ein Geld rausgehauen. Also ehrlich gesagt, während der Buchrecherche habe ich wirklich gedacht, das kann gar nicht sein.
Kannst du das näher erläutern mit den rechtswidrigen Mitteln in der EU?
Ja, nicht förderfähige Projekte, unzulässige Kostenerstattungen, Verstöße gegen Vergaberegelungen. Deutschland ist dabei ebenfalls betroffen und da kommt einfach ein Haufen Geld zusammen. Und nicht nur bei der EU, auch wir in Deutschland, wir bauen teilweise Sachen, die dann nichts werden, ist auch egal. Da kommt ja immer der BER-Flughafen, der genannt wird. Aber es gibt zum Beispiel auch noch ein witziges Beispiel, ist laut dem Schwarzbuch 2025 wurden 223.000 für Plastikstühle ausgegeben, die in einem Zusammenhang mit öffentlichen Projekten stand. Das ist halt Wahnsinn. Böden, die Luft atmen. Es gibt so viele Beispiele. Und da, finde ich, sind aber auch wir Bürger ein bisschen schuld. Weil wir können natürlich auch was dazu sagen. Ich meine, ich habe ja das Buch damals geschrieben, Bea, mehr Geld als Verstand, weil ein Banker zu mir meinte, ob ich überhaupt weiß, wofür der Staat das Geld ausgibt, als politische Journalistin. Ich wusste es nicht. Und da hat der Banker natürlich zu Recht gesagt, wie kann das sein? Sie arbeiten die Hälfte des Stundes für den deutschen Staat. Und sie wissen nicht, wohin das Geld fließt. Und zum Beispiel, ich bin jetzt total peinlich geworden und spießig. Wenn mir was in Düsseldorf auffällt, schreibe ich dem Bundestagsabgeordneten. Warum wird dafür das Geld rausgeworfen?
Zu welchem Thema hast du zuletzt deinem Abgeordneten geschrieben?
Heinrich-Heine-Allee. Hier gibt es eine Bahnhaltestelle und da ist so ein Ding, wo so ein Ding draufsteht. Und da hätte man längst was draus machen können. Und da sitzen immer nur die Obdachlosen rum. Das ist ein totaler Schandfleck, dass er da bitte was machen soll. Also ich meine, also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das in der Welt jetzt letztens war 40.000 Euro für 4 Fledermäuse. Ja, da kann man sagen, die 40.000 Euro sind doch jetzt auch egal bei unserem riesigen Haushalt. Aber 40.000 Euro für 4 Fledermäuse sollten uns zu denken geben. Und ich meine, wir wollen ja jetzt nicht von Habeck anfangen, ne? Da geht viel in meinem Buch drum, wie viel Geld er Deutschland gekostet hat. Und die haften ja auch alle nicht, die Politiker.
Ist aber diese Art, Geld auszugeben, Geld zu verschwenden, ist es ein Problem nur der linken Parteien oder ist es ein Problem aller Parteien und Koalitionen?
Aller. Also das habe ich auch bei meinen Recherchen zum Buch gemerkt. Die Ampel hat schon vieles auf die Spitze getrieben, das muss man schon sagen. Aber meine Recherchen haben komplett auch ergeben, Bea, es ist nicht nur die Ampel gewesen. Ich würde sogar nach meinen Recherchen sagen, mein Buch kam ja dieses Jahr im Januar raus, ich würde sogar sagen, dass ich als politische Kommentatorin teilweise fast zu hart war. Weil wenn man das wirklich mal alles recherchiert und sich auch mal die Staatsausgaben von Merkel und Co. anschaut, Ausgaben, die ich gerade nicht erwähnt habe, sind natürlich Migration. Aber die Beispiele kennen wir alle. Ich glaube, jeder Hörer kennt die Beispiele. Hotel wird angemietet, dann wohnen da Flüchtlinge für umgerechnet 4.000 Euro pro Monat. Aber wir hatten zum Beispiel bei European Homecare damals die Beispiele, wo man da in so riesigen Zimmern geschlafen hat für Tausende von Euros im Monat pro Flüchtling. Aber das war auch unter Merkel so. European Homecare hat das Riesengeld eingestreicht unter Merkel. Deswegen würde ich da schon sagen, lasst uns da ein bisschen fairer bleiben, auch den Ampelpolitikern gegenüber. Ich glaube, mein Buch hat mich sogar ein bisschen mit der Ampel versöhnt, was die Ausgaben betrifft fast. Also sie haben es auf die Spitze getrieben, aber alle Politiker sind schlechte Buchhalter. Hat ja auch kaum jemand das studiert. Sind ja alles eher Sozialwissenschaftler oder andere Sachen.
Was sind denn die Ursachen von Steuergeldverschwendung? Sind es die falschen Konzepte? Sind es handwerkliche Fehler? Ist es Bürokratie? Ist es Fahrlässigkeit? Ist es Korruption?
Ja, es ist ehrlich gesagt ganz einfach so, dass es niemanden interessiert, weil es nicht das eigene Geld ist. Ich habe ja auch mit Politikern Hintergrundgespräche geführt für mein Buch. Und ein Spitzenpolitiker, den du übrigens auch kennst, ich sage jetzt aber nicht den Namen, weil wir wissen beide, was ein Hintergrundgespräch bedeutet, der hat mal zu mir gesagt gehabt, frag lieber direkt nach 10 Millionen als nach 100.000. Weil bei den 100.000 versteht noch jeder, wofür du das Geld brauchst. Bei 10 Millionen checkt es kein Mensch mehr. Das fand ich sehr bezeichnend und sehr schlimm.
Also du sagst, das liegt nicht an bösem Willen, sondern einfach, dass es die Leute nicht interessiert, was mit ihrem Geld passiert.
Einfach blöd. Es interessiert sie nicht und uns Bürger interessiert es ja auch nicht. Also du weißt es ja als politische Journalistin besser, Bea, und du bist ja eine der versiertesten der Hauptstadt. Politiker agieren doch einfach nur nach Wählerstimmen. Das heißt, wenn sie jetzt das Gefühl hätten, dass alle Bürger Steuergeld, das ist das Thema, passt auf unser Steuergeld auf, dann schwöre ich dir, würden die alle jede Woche eine Pressekonferenz geben. Das machen wir für euer Steuergeld, das machen wir, wir sparen so und so viel ein, wir so und so viel. Da aber kein Bürger ist auch nur interessiert, was mit dem Geld passiert, gefühlt. Ich meine, wie oft schreibt denn jemand mal einen Politiker? Wie oft gibt es Leitartikel darüber? Das passiert einmal im Jahr, wenn dieses Schwarzbuch rauskommt mit der Steuergeldverschwendung. Ansonsten interessiert das Thema niemanden, obwohl wir alle dafür die Hälfte jede Stunde, also ich arbeite die Hälfte des Tages für den Staat und ganz viele andere auch in unserem Land. Und deswegen, ich finde, es ist, da nur auf die Politik drum zu kloppen, ist komplett falsch. Wir müssen alle uns fragen, warum unser Steuergeld so wenig interessiert. Und es ist Fakt, wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabeproblem. Und dem müssen wir angehen. Aber es ist kein böser Wille. Ich habe wirklich viel recherchiert und mit vielen geredet. Es ist nicht so, dass da jemand sitzt und sagt, heute verschwende ich das Steuergeld so richtig. Das ist wirklich nicht so.
Müssen aber nicht auch Politiker die Bedeutung und den Wert von dem Steuergeld, das sie verwalten, nochmal anders begreifen? Und wenn ja, wie könnte das deiner Meinung nach gehen?
Sie sollten haften. Wenn man in einem Unternehmen Manager ist, ist man haftbar. Und ich finde beispielsweise Robert Habeck, ja, ich meine unser Engagement bei Northvolt. Ich will den Fall jetzt hier nicht wieder aufrollen, ja, weil den kennt eh jeder, wie viel da verschütt gegangen ist an Geld. Aber wieso ist es völlig egal? Warum ist das Geld, was Scheuer alles eigentlich ja einfach rausgehauen hat, weg? Und es ist egal. Und ich finde, wenn man so ein Amt annimmt, müssen auch Pflichten damit einhergehen. Und ich glaube schon, dass wenn Politiker haften würden, sie sich mehr um unser Steuergeld kümmern würden.
Andi Scheuer, der ehemalige Verkehrsminister der CSU, hatte mit seiner Mautproblematik mehrere Millionen Euro Steuergeld verschwendet, das meinst du gerade?
Ja, genau. Also auch nicht nur 10 Millionen, ne? Ja. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass sowas nicht egal ist, ja? Also es kann nicht sein, dass ein Andi Scheuer so viel Geld vor die Wand fährt und es kann auch nicht sein, dass ein Robert Habeck so viel Geld vor die Wand fährt. Zum Beispiel in Köln, um nur noch ein Beispiel zu sagen, da wurde der Thürner Hof saniert. Für über 800.000 Euro und das Gebäude kann nicht genutzt werden, weil eine Baugenehmigung fehlt. So, also es kann nicht sein, dass einfach 800.000 Euro erstmal wieder weg sind. Oder du machst ein Bonussystem mit den Ministern. Also warum haben die überhaupt ein gedeckeltes Gehalt? Also ich finde, man muss sich da einfach was überlegen. Und nur weil es schon immer so war, heißt es nicht, dass es gut ist für unser Land. Und wir haben genug Einnahmen, wir müssen mit den Steuern runter, nicht rauf.
Aber meinst du nicht, dass eine Haftbarkeit, die Politiker, die Abgeordneten sehr beschränken würde, wenn die dann immer Sorge haben, das muss ich eventuell ausbaden, ich muss vielleicht auch ins Gefängnis, ich muss die Millionen zurückzahlen, das geht ja nicht.
Ist doch super, wenn die ein bisschen Bedenken haben, dann werden die nicht alles durchwinken. Wäre doch super gewesen, wenn Habeck sich gedacht hätte, oh, der Northvolt-Case, der ist vielleicht nicht ganz so gut, ich habe ein bisschen Bedenken, ich schlafe mal noch 3 Nächte drüber. Der Fall Northvolt hat den Steuerzahler ja 600 Millionen gekostet und die Insolvenz von Northvolt zeigt einfach das Scheitern der staatlichen Subventionspolitik. Der Bund und das Land Schleswig-Holstein haben damals ja 600 Millionen Euro Steuergeld in das Unternehmen gepumpt und dann war es ja der Totalausfall. Und ich finde, das ist ein ganz großer Punkt. Ich meine, Bea, sind wir doch jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch auch in der Politik so und das ist nicht böser Wille, aber jeder ist doch jemand anderem sympathisch. Wer dringt durch bis zum Wirtschaftsminister? Subventionen sind immer problematisch, weil sie natürlich auch über Märkte entscheiden. Und dementsprechend würde ich jetzt ganz klar sagen, die 600 Millionen Euro Steuergeld in Northvolt, diese Subventionspolitik hätte da lieber nicht stattgefunden.
Jetzt spielt man natürlich als Deutschland auch auf einem globalen Markt und es gibt Subventionen, die halte ich schon für sinnvoll. Beispielsweise dominiert China ja den E-Automarkt, weil es einfach viele staatliche Subventionen reinpumpt, so viele, dass kein anderes Land mehr mithalten kann oder nur schwerlich. Und auch in der Halbleiterindustrie, da ist die Produktion so teuer, niemand geht privat dieses Risiko ein. Gibt es gar keine Subventionen, die du für sinnvoll hältst?
Doch für Startups zum Beispiel oder wenn man forscht, ja, es gibt bestimmt Cases, die wichtig sind. Aber nehmen wir doch einmal den E-Automarkt, den du angesprochen hast aus China. Für die deutsche Automobilindustrie ist nicht die fehlende Subventionspolitik das Problem, sondern die CO2-Bepreisung und Frau von der Leyens Werk. Also Frau von der Leyen und die EU schadet der Automobilindustrie so extrem. Und ich bin auch nicht dafür, dass man immer sagt, oh, das E-Auto ist so toll. Oh, das E-Auto ist die Lösung. Ist es nicht. Ich bin auch dafür, dass man den Verbrenner Verbrenner sein lässt und das März, ich bin da wirklich dankbar, dass unser Kanzler dafür kämpft, dass das Verbrenner aus zurückgezogen wird. Ich meine, wir sind da ja auch völlig Mischugge geworden. Wir finden es ja normal, also die Politiker finden wir eigentlich alle, dass die zu wenig können. Aber wir wollen, dass die alles entscheiden. Die sollen Subventionspolitik entscheiden, die sollen Märkte entscheiden, die sollen das Verbrenner aus entscheiden. Also sind die denn jetzt allmächtig? Es kann doch nicht sein, dass Politik darüber entscheidet, ob das E-Auto oder ob der Verbrenner siegt. Das muss der Markt regeln. Und deswegen bin ich da auch gegen die Subventionspolitik. Deswegen bitte das Verbrennerhaus abschaffen, E-Autos nicht weiter subventionieren und dann gucken wir, was der Markt regelt. Das ist meine Meinung. Weißt du, Bea, mein ganz großes Problem ist einfach, es kann doch nicht sein, und das können wir doch auch keinem Bürger mehr in diesem Land erklären, dass Politiker Milliarden an Steuergeldern in fragwürdige Prestigeprojekte versenken, ohne jemals dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das ist mein ganz großes Problem. Vielleicht könnte man Subventionen nach Volksentscheid machen. So große. Also, dass es einen Entscheid gibt zwischen den Bürgern, ob die 600 Millionen investiert werden oder nicht. Vor allem im digitalen Zeitalter, wo jeder klicken könnte.
Welches Land macht es aus deiner Sicht denn besser als Deutschland? Wo geht man richtig mit den Steuergeldern um?
Schweiz. Ist jetzt komisch, dass ich es im NZZ-Podcast sage, ne? Neue Zürcher Zeitung.
Ist völlig in Ordnung.
Erstmal finde ich, dass diese direkte Demokratie besser ist. Die haben viel mehr Volksentscheide als wir. B, sind die Steuern niedriger als in unserem Land. Das wäre ja auch sehr gut. Die Schweiz hat ja auch mehr die Mentalität, dieses, es darf auch was kosten. Und dafür ist es dann richtig. Ich finde Ländervergleiche immer etwas schwierig, weil wir natürlich auch andere Systeme haben. Aber ich finde auch das politische System der Schweiz besser.
Du hast ja eine ganz bestimmte Vorstellung zum Verhältnis von Staat und Bürgern. Wie sieht aus deiner Sicht der ideale Staat aus? Was ist die perfekte Balance zwischen so Fürsorge und Solidarität und Eigenverantwortung?
Der Staat soll die Bürger in Ruhe lassen. Ich bin Team Eigenverantwortung. Ja, der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen, aber der Motor des Landes ist immer die Wirtschaft und niemals die Politik. Und deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wieso der Staat sich anmaßt, sich dauernd in die Wirtschaft einzumischen. Beispiel Verbrenner aus, was ich eben schon hatte. Oder auch andere Sachen. Der Staat soll einfach nur die Rahmenbedingungen setzen, ansonsten die Bürger in Ruhe lassen. Und was beispielsweise während der Corona-Pandemie passiert ist, war völlig absurd. Und das hat gezeigt, wie unser Staat, also das muss man sagen, auch übergriffig ist. Und ich muss dir eins sagen, Bea, es wäre eigentlich das Zeitalter der FDP. Es wäre das Zeitalter von einem Guido Westerwelle, der auf der Bühne steht und sagt, die Freiheit stirbt immer nur zentimeterweise. Und das ist eigentlich das, was ich mir für unser Land gerade wünsche. Einen starken Liberalen, der auch wirklich liberal ist. Die FDP war für mich die letzten Jahre nicht mehr liberal. Aber ich hänge an Irving Kristall und ich bin Neokon und ich würde mir aber aktuell echt eine libertäre Bewegung für unser Land wünschen.
Die sehe ich aktuell auf jeden Fall nicht, traurigerweise. Und die FDP schafft es auch weiterhin nicht über die 5%-Hürde. Also diese libertäre Figur, die du dir erträumst, haben die aktuell nicht.
Ach nein, findest du Christian Dürr etwa kein Shining Star? Das war Sarkasmus. Du hast natürlich recht, aber ich meine auch in der Corona-Pandemie, da hat die FDP ja wirklich, also das war ja wirklich furchtbar. Ich meine, wir haben zugelassen, dass Menschen im Altersheim sich nicht überlegen durften, ob sie an Weihnachten nach Hause dürfen. Das muss man sich mal überlegen. Und der Staat hat so krass gezeigt, wie er in unser Leben eingreift. Ich meine, Joggen mit Maske um die Alster, ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Und ich weiß, dass wir beiden damals ja ähnlich getickt haben, Bea. Deswegen, wir werden kein Streitgespräch über Corona, glaube ich, gemeinsam führen können. Aber deswegen bin ich totaler Fan vom Liberalismus. Weißt du, was das Problem ist, Bea? Den Menschen ist die Freiheit so egal. Die Freiheit hat keine Lobby. Ich habe mich mit vielen vor der letzten Wahl unterhalten, die zu mir gesagt haben, warum soll ich denn die FDP wählen für Freiheit? Und daran sieht man es. Freiheit ist für viele überhaupt kein Begriff. Also es ist ihnen so egal. Die Freiheit muss aber immer wieder erkämpft werden. Wir leben nicht einfach in einem freiheitlichen Staat. Demokratie muss erkämpft werden und die lebt von Widerspruch. Und ehrlich gesagt war Sarah Wagenknecht für mich in der Corona-Pandemie die liberalste Person Deutschlands. Die war in der Corona-Pandemie eine wahre Liberale.
Das lasse ich mal so stehen. Ich glaube, für die meisten in den freien Gesellschaften, Amerika mal ausgenommen, ist es so, man gewöhnt sich so sehr an die Freiheit, dass man sie nicht mehr zu schätzen weiß.
Ja, und das sehe ich ganz klar so. Ich glaube, wir haben auch alle gar keine Erziehung mehr von zu Hause. Zum Beispiel meine Uroma, die hat mich ja auch mit großgezogen. Die ist aus der DDR geflohen. Und das heißt, ich bin natürlich sehr stark zu Hause damit aufgewachsen, dass Freiheit immer wieder erkämpft werden muss. Ich habe ihr damals auch mein Buch Ich bin nicht grün gewidmet. Und sie hat mir damals einen Spruch gesagt, den ich hier eigentlich gerne teilen will, um den Wert der Freiheit zu finden, zu sagen, mein Opa wurde damals inhaftiert, als er zuerst gegangen ist aus dem Osten in den Westen. Die kamen aus Halle, Hohen Turm. Und da stand im Gefängnis dieser Satz: Ich bin ein Deutscher von Deutschen gefangen, weil ich von Deutschland nach Deutschland gegangen. Das hat jemand reingeritzt. Und das ist noch gar nicht so lange her in unserem Land, dass du erschossen wurdest, wenn du über die Grenze gegangen bist. Und ich glaube, die Menschen aber denken, dass Freiheit, und wir sind vielleicht so groß geworden, meine Oma hat mich immer damit erzogen, dass wir so dankbar sein können. Egal was war, sie hat immer gesagt, Nena, zum Glück haben wir keine Mauer. Zum Glück überprüft der Staat uns nicht. Zum Glück hört der Staat uns nicht ab. Ist doch egal, was ist. Und ich finde, dieses Wissen, damit aufzuwachsen, es muss vielleicht auch die Schule wieder mehr vermitteln. Aber natürlich müssen wir aufpassen, dass wir keinen übergriffigen Staat kriegen. Und in der Corona-Pandemie hatten wir einen übergriffigen Staat. Wir haben da nicht mehr in Freiheit gelebt.
Du hast eigentlich ein ganzes Buch voller Staatskritik geschrieben und hast dir die Steuergeldverschwendung genau angeguckt. Gibt es auch Beispiele von Staatsausgaben, die du so richtig feierst?
Ja, ich ende positiv in meinem Buch, Bea, weil das möchte ich hier schon sagen, bei aller Kritik, wir leben in einem wahnsinnig tollen Land, ja. Und ich will, dass wir dieses Land ja weiter verteidigen. Und deswegen sage ich, wir müssen die Freiheit erkämpfen. Wir müssen kämpfen, dass sie bleibt und wir müssen unsere Meinung sagen. Aber natürlich hat Deutschland ganz, ganz viele Sachen, die andere Länder nicht so gut haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wir machen ganz, ganz viel für Kinder in unserem Land. Das ist vielen gar nicht so klar, aber nehmen wir jetzt nur mal hier in Düsseldorf. Der Grafenberger Wald ist für alle kostenfrei. Wir haben super günstige Freibäder. Ich habe mich, während ich meine Recherchen hatte, beispielsweise mal mit einer Italienerin im Freibad unterhalten. Das kostet bei denen das Fünffache, wenn sie ins Freibad gehen wollen. Wir haben tolle Freibäder auch, ja. Das wird immer so überdeckt, weil da nur noch bei Medien wie News kommt, passt auf im Freibad, dass ihr nicht gleich vergewaltigt werdet, ja. Aber eigentlich sind unsere Freibäder auch eine tolle Sache. Und das ist großartig an unserem Land. Sei es Museen. Wir haben in Düsseldorf eine Nacht der Museum für Kinder jetzt auch oder auch für Erwachsene. Also wir tun ganz viel im Freizeitbereich. Zum Beispiel das Kinderturnen meines Sohnes kostet 6 Euro im Monat. Und das ist natürlich was, was zu Recht übrigens subventioniert wird vom Staat. Die ganzen Sachen für Kinder in unserem Land. Die ganzen Freizeitangebote sind großartig. Also das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, danke Deutschland, dass es so möglich ist bei uns.
Sagt die Journalistin und Autorin Nena Brockhaus. Nena, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ich danke dir, Bea. Hat Spaß gemacht.
Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Mehr zum Thema haben wir für euch in die Shownotes gepackt. Und eure Meinung interessiert uns natürlich sehr. Meldet euch gerne unter machtspiel@nzz.de. Mein Name ist Beatrice Achterberg und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und tschüss, tschüss.